Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Königsblau im Ohr und frisch aus dem Urlaub zurück. Luca, unser S04-Experte, wie geht's dir, mein Bester?
Glück auf, mir geht's super, ein bisschen Sonne getankt. Wie geht's dir?
Auch gut, war sehr regnerisch in Deutschland, aber gut, trotzdem gute Laune. Und ja, wir haben den letzten Podcast vom Saisonstart im Prinzip aufgenommen. Jetzt sind sogar schon zwei Spieltage passiert und klar, HSV ist ein bisschen älter und ein nicht so geiles Ergebnis. Kaiserslautern, ich will mal so viel spoilern, das Ergebnis ist zwar gut, aber das Spiel war jetzt auch nicht so geil. Aber lass uns gerne da nochmal anfangen, bevor wir dann aufs Pokalspiel auch zu sprechen kommen, auf nächstes Spiel. Hast du beide Spiele sehen können?
Ja, ich habe beide gesehen. Also am Anfang dachte ich, da könnte es vielleicht Probleme geben mit dem Internet. Also ich musste da extra einen Fire TV-Stick mitnehmen, um das Spiel gucken zu können. Hat dann aber schlussendlich zum Glück alles geklappt. Also während dem Spiel gab es da zum Glück, was das anging, wenig Probleme. Was unser Spielerisches gegen Hamburg anging, dann leider schon.
Ja, also HSV eigentlich, was ich so aus beiden Spielen so mitnehme, wir lassen einfach beide Spiele so als Ganzes sehen. Sind erstmal jeweils 3 Tore geschossen, also 6 Tore, ist schon mal nicht schlecht. Dafür, dass ich finde, in beiden Spielen sehr, sehr wenig Spielerisches zu loben gibt. Also das Zusammenspiel, Kombinationen und so weiter, fand ich, war fast gar nicht präsent. Also es ging viel über individuelle Klasse, über einen Ovejan beispielsweise nach Standardsituationen oder nach Flanken, über eine Einzelaktion von Odra Ogo oder Karaman und ein Terodde, der in der Box sehr, sehr präsent ist. Hast du das ähnlich gesehen oder wie ist da deine Meinung?
Ich habe mir auch teilweise ein bisschen mehr erwartet. Also es war kein richtiges Spielkonzept dahinter. Wir haben zwar viele Tore geschossen, aber das war eher mehr aus der individuellen Qualität hauptsächlich heraus. Klar, Terodde ist einfach der Zweitligastürmer. Einige haben da jetzt vielleicht nicht mehr mitgerechnet, dass es in dem Alter macht. Ich glaube, wir haben da beide mitgerechnet, dass es ungefähr so weitergehen wird, ja, wie auch schon vor 2 Jahren. Dementsprechend war mir das eigentlich schon relativ klar, dass die Qualität auf jeden Fall weiterhin da ist und wir auch unsere Tore machen werden. Aber ich kriege da, was das Offensivspiel angeht, teilweise schon ein bisschen leider die Gramotzes-Vibes wieder, dass man da ab und zu einfach merkt, dass da kein wirkliches Konzept hintersteckt oder das Konzept, was Reis sich eben vorstellt, noch nicht so richtig eingearbeitet ist an die Spieler.
Liegt das am Reis-Fußball oder an den Spielern oder liegt es daran, dass die Spieler relativ neu zusammengestellt worden sind, erstmal, dass ich das Team finden muss? Weil, wenn du mich fragst, ich finde Reis ist eher nicht so dieser klassische Zerstörer-Fußballtyp, wie beispielsweise auch ein Kramer gewesen ist. Ich fand sogar Kramer noch schlimmer als Gramotzes, aber Gramotzes steht ja voll für einfach Defensivfußball und sehr, sehr viel Ordnung auch. Der hatte vor der Fünferkette noch ein Palzon hingestellt, sodass wirklich alles sicher ist und erst dann ging es nach vorne. Und da sehe ich den Reis schon mit dieser Viererkette und auch viel über Außen, über ja auch technisch starke, schnelle Spieler über Außen sehe ich schon ein bisschen anders. Und ich finde auch, die Mannschaft hat auch sehr, sehr mutig gespielt, dann über weite Strecken in der Bundesliga zumindest. Also meinst du, das liegt wirklich am Reis, Fußball, an seiner Taktik, an seiner Ausrichtung oder eher an den Spielern, dass sie das so nicht umsetzen oder vielleicht eher an dieser Eingespieltheit, die fehlt?
Also ich glaube schon, dass es auch zum Teil an Reissystemen liegt. Also der trifft da auf jeden Fall auch ein Teilschiff mit. Aber trotzdem will ich auch ganz klar sagen, die Spieler müssen eben das System erstmal richtig lernen, in auch wichtigen Punktspielen, da das eben auf den Platz zu bringen. Weil Testspiele sind alles schön und gut, aber trotzdem ist dieser Druck, der nochmal dazukommt, zeigt dann nochmal ein bisschen mehr, inwieweit das System halt funktionieren kann. Und auch die Gegner sind eben alle ungefähr auf Augenhöhe. Ansonsten die Gegner, die wir in der Vorbereitung hatten, waren entweder unterklassig oder meistens sogar teilweise dann besser als wir. Zum Beispiel Twente würde ich als einen besseren Gegner eigentlich einordnen. Also da gibt es halt Unterschiede im Vergleich zu der zweiten Liga und dementsprechend glaube ich, kann das auf jeden Fall noch besser funktionieren. Trotzdem muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das im Endeffekt wirklich das beste System für das Spielermaterial ist, was wir haben, weil wir mit Lassme unter anderem wirklich einen sehr schnellen Spieler haben, der das zwar umsetzen kann, allerdings fehlt mir da auch trotzdem ein bisschen die Kreativität aus dem Mittelfeld heraus. Also da muss ein bisschen mehr irgendwie noch gehen. Teilweise blitzt Uedraogo so ein bisschen auf, Aber ansonsten geht halt nicht viel aus dem Mittelfeld. Das ist dann meistens komplett offen und dann verteidigen die irgendwie mit außen. Zusammen mit Brunner war dann auf einmal Drexler außen, was ich halt gar nicht verstanden habe.
Ja.
Dementsprechend muss man da wirklich schauen, ob das System sich durchsetzen kann.
Ja, lustigerweise haben wir ja noch damals gesagt, Mittelfeld ist so unsere ganz große Stärke, ne? Mit den Schallenberg,
Ja.
den wir da neu geholt haben, Seguin, Drexler, Ouedraogo. Und ich finde das aber auch so wie du, dass da im Moment, zumindest gerade auch defensiv, dass da eine Riesenlücke einfach da ist. Vielleicht auch hier nochmal der große Unterschied ist ja auch in der zweiten Liga im Vergleich jetzt zu Reis, Fußball oder Ausrichtung in der Bundesliga, dass in der Bundesliga die Mannschaften uns schon unter Druck gesetzt haben, aber dadurch auch Räume entstanden sind,
Ja.
wo das jetzt in der zweiten Liga ist, dass die Mannschaften, zumindest bei Kaiserslautern war es ja so, dass sie schon sehr, sehr defensiv sich eingeigelt haben und dann schnell gekontert haben. Und gerade so dieses Spielstil über die Außen, mit den schnellen Außen, was der Reis so spielen möchte, das braucht ja auch eine gewisse Tiefe. Und die haben wir ja nicht unbedingt, weil, wie gesagt, vielleicht bis auf HSV und vielleicht noch Hertha, sind erstmal alle Mannschaften, die gegen Schalke spielen, der Riesenaußenseiter und die werden erstmal 180% geben, aber die werden dann auch so das Spiel dementsprechend ausrichten, dass die auch erstmal mit einem 0 zu 0 zufrieden sind und dann mal gucken, ob man vielleicht dann nochmal ein paar Nadelstiche setzen kann. Kann das auch eine Rolle spielen? Also ich glaube ja, also dass das einfach jetzt aufgrund der defensiven Gegner auch so teilweise so ist, dass wir da nicht mehr die Momente nach vorne haben.
Ja, also es ist genau das, was du sagst. Also bin ich komplett der gleichen Meinung. Das Spielsystem steht und fällt halt mit dem, was du eben bist. Also bist du der Favorit oder bist du der Underdog? Wenn du ganz klar der Underdog bist, dann ist es logisch, dass du dich meistens mit einem defensiveren Spiel und Konterspiel deutlich eher durchsetzen kannst, als eben mit einem offensiven Angriffs-Pressing-Fußball. Und da musst du halt dein Spielsystem als guter Trainer, musst du das anpassen an die Liga, in der du spielst und an die Favoritenrolle, die du eben hast. Und wenn du jetzt als Thomas Reis eben das System aus der Bundesliga, was da gut funktioniert hat, einfach nur weiterspielst, weil es da eben geklappt hat, finde ich es ein bisschen leichtgläubig. Und da musst du da auch eben jetzt schauen nach diesen beiden Spielen, ob dir das wirklich so gut gefallen hat. Mir hat es gar nicht gefallen. Ich hoffe, Thomas Reis auch nicht. Und dass er dann da vielleicht dementsprechend seine Schlüsse draus zieht und da ein bisschen was dran ändern kann.
Ja, also ich bin auch nicht zufrieden mit der Art und Weise. Ja, mit dem Ergebnis gegen Kaiserslautern kann man auf jeden Fall zufrieden sein, sollte man zufrieden sein. Aber ja, die zwei Spiele haben mich jetzt auch noch nicht so abgeholt, dass ich sage, ich bin so zufrieden und wenn wir so weitermachen, dann steigen wir auf, sondern wir müssen jetzt zusehen, dass wir da sowohl defensiv als auch offensiv noch mal eine Schippe drauflegen. Also defensiv hat mich vor allen Dingen Müller überzeugt jetzt in den zwei Spielen. Also ein richtig guter Rückhalt. Reis hat ja auch gesagt, der wird erstmal Nummer 1 bleiben. Hat das auf der PK gesagt. Findest du die Entscheidung richtig, dass man jetzt sagt, Fährmann erstmal Nummer 2?
Also ich bin absoluter Fährmann-Fan und fand die Rückrunde super von ihm. Aber was Müller angeht, muss ich mich auch ein bisschen ins Ruderboot setzen, weil als wir hier vor 2 Wochen gesessen haben und aufgenommen haben, habe ich gesagt, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen bei Müller habe, vor allem was das Aufbauspiel angeht. Da hat er sich deutlich verbessert. Also es ist nicht mehr so aufgefallen, dass er da viele Fehlpässe spielt im Aufbau. Auf der Linie nochmal doppelt so stark wie in den Testspielen.
Mega, ja.
Überragend. Also wenn du jetzt den Torwart wechseln würdest, ganz falsches Signal. Wenn er so weiter performt, darfst du da nichts dran ändern. Müller ist auch nochmal jünger, das heißt, wenn er wirklich das weiter auf den Rasen bringt, hast du für die nächsten 3 Jahre Bundesliga oder zweite Liga eben auch einen super Torwart. Ich hoffe es, wenn nicht, hast du immer noch Fährmann in der Hinterhand. Also, du hast jetzt wirklich zwei Top-Torhüter, was ein absoluter Luxus für die zweite Liga ist. Und ja, also damit kann man wirklich zufrieden sein. Ansonsten in der
Ja.
Abwehr, hast du schon richtig gesagt, das ist so der Mann, der heraussticht. Die anderen waren teilweise okay, teilweise unterirdisch. Also, vor allem von Brunner hätte man sich, glaube ich, beide mehr erhofft. Cissé im ersten Spiel, klar, absolut überfordert gewesen. Hoffentlich fängt er sich trotzdem im Verlauf der Saison und kann da nochmal seine Leistung und sein Potenzial abrufen. Ja, Kaminski habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Ist aber trotzdem guter Zweitliga-Innenverteidiger, der fürs Aufbauspiel sehr wichtig ist. Und ich hoffe auch, dass er defensiv wieder seine Qualität zurückfinden wird. Und Aujan, klar, überragend. Also, da muss man, glaube ich, gar nichts zu sagen, hat seine Form zurückgefunden, ist so zusammen mit Müller quasi der beste Spieler, finde ich, aus den ersten Spielen, wenn man Torwart so ein bisschen ausklammert.
Zumindest offensiv. Also defensiv fand ich auch, gegen HSV sah das nicht so gut aus bei ihm, aber er hat auf jeden Fall sein Füßchen wieder und er hat jetzt zwei Scores gemacht. Das ist auf jeden Fall gut.
Ja, also ich gebe dir auch ganz kurz recht, was defensiv angeht, dass er dann natürlich seine Schwächen immer noch hat, die hat er immer. Aber ich fand trotzdem, wenn ich darauf gucke, was ich erwartet habe defensiv, hat er mich auf jeden Fall positiv überrascht und die anderen eher negativ überrascht.
Ja. Wie fandst du Baumgartel sein Debüt jetzt im letzten Spiel gegen Kaiserslautern?
Fand ich ordentlich. Also dafür, dass er eben nur ein paar Mal mittrainiert hat, noch kein Spiel vorher gemacht hat, fand ich das sehr, sehr ansprechend. Offensiv teilweise sehr, sehr gute Pässe gespielt, aber auch ein, zwei Fehlpässe drin gehabt, die so hoffentlich nicht passieren, wenn man eingespielt ist. Aber ansonsten super solide, hatte auch teilweise wichtige Zweikämpfe gewonnen. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich hoffe, das bleibt so.
Ja, finde ich auch. Also da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ja, ist dann die Frage mit Kaminski. Ich fand auch, also ich habe mir gedacht, der wäre noch mal ein paar Klassen besser. Muss man mal abwarten, weil bei ihm ist halt die Sache, er hat eigentlich ein super Aufbauspiel. Ich finde, im Moment ist er auch irgendwie, kommt mir so vor, nicht in Form, irgendwie
Ja.
verunsichert oder, keine Ahnung, nicht fit genug. Ich meine, der war ja
Viele
auch eine lange Zeit.
Stellungsspielfehler, irgendwie habe ich das
Ja.
Gefühl.
Ich meine, der war ja eine lange Zeit auch raus. Der hat ja im Prinzip dann erst gegen Ende wieder ein paar Spiele Bundesliga gemacht. Hat zwar jetzt die Vorbereitung
Wobei man
mitgemacht, aber
da sagen muss, in
das.
der Bundesliga war er super. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum
Ja.
man jetzt auf einmal aus dem Nichts in Formdip gerät. Na, muss man schauen, vielleicht kommt er wieder
Ja.
in Form.
Ich dachte halt, oder deswegen, weil er so lange raus war und dann auf einmal viele Spiele machen muss, dass das vielleicht da auch mit zu tun hat, mit einer anstrengenden Vorbereitung, dass er einfach vielleicht zu müde ist oder der Körper jetzt erstmal so ein bisschen, er sagt, ich brauche mal ein paar mehr Pausen oder so und dann kann er nicht mal an der kompletten Leistung anknüpfen. So würde ich mir vorstellen. Alter ist ja auch immer ein Thema, wo man sagt, okay, der ist jetzt noch mal ein Jahr älter. Kann bei manchen Spielern ist das so, okay, bei denen macht es keinen großen Unterschied. Bei Kaminski ist ja auch eher einer, der noch nie übers Tempo gekommen ist, zumindest in den letzten Jahren.
Ja,
Da
bei uns
wird
auf
es
jeden Fall
jetzt.
nicht, ja.
Ja, da wird es jetzt auch nicht den Riesenunterschied machen. Aber trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, gerade ist er so in einem Formloch. Und ich hoffe, dass er da bald rauskommt, weil ich bin eigentlich auch voll der Fan von dem Kaminski, gerade in der zweiten Liga. Super linken Fuß, der spielt super Pässe. Und defensiv ist das eigentlich auch immer gut gewesen. Das einzige Problem bei ihm ist halt die Schnelligkeit. Aber du musst halt auch irgendwo Abstriche machen, wenn du in der zweiten Liga spielst.
Und was er eben auch ist, er ist ein Mentalitätsspieler. Also er ist ja auch
Ja.
Vizekapitän jetzt geworden. Völlig zu Recht, wie ich auch finde. Also, dass er jetzt auch nochmal verlängert hat, muss man auch sagen, sind wir vor der Saison alle davon ausgegangen, dass es ein super Qualitätsspieler für uns ist. Hoffentlich wird er das auch noch wieder. In den ersten beiden Spielen, wie gesagt, eben noch ein bisschen schwach unter seinen Möglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass er wieder zurückführen wird zu seiner Qualität.
Ja, und dann haben wir noch Matriciani da rumlaufen. Der wird jetzt sowieso erstmal starten, gehe ich mal von aus, jetzt da Ovejan ausfällt im Pokal.
Gehe ich auch von aus. Also
Und
Mohr ist natürlich auch eine Option, aber würde ich zumindest nicht so gut finden.
bitte nicht.
Ja, das wäre so ein bisschen Tscholinov-mäßig schon wieder, was der Gramozis da
Ja.
gemacht hat, ey.
Und dann ausgerechnet wieder im Pokal so. Nee,
Ja.
aber Matriciani, der könnte halt auch dann möglicherweise diesen linken Innenverteidiger neben Baumgartel spielen. Wenn er jetzt einen richtig guten Eindruck macht und man sagt, okay, Ovejan wollen wir nicht raustun, der ist gerade in einer guten Form, macht viel nach vorne, dann wäre das halt auch nochmal eine Option, die man im Hinterkopf behalten kann.
Ja.
Ja, und was mir so vor allen Dingen Kopfschmerzen macht, hast du ja auch eingangs erwähnt, mit dem Mittelfeld, vor allen Dingen Schallenberg. Ja, ich weiß nicht, manchmal steht er zu defensiv und manchmal steht er einfach komplett alleine da. Und defensiv auf jeden Fall ist da überhaupt keine Präsenz vorhanden und da sind Riesenlöcher im Mittelfeld und offensiv hat er hier und da mal eine Halbzeit gehabt. Der hat ja auch den Assist gemacht, wo der mal mitgespielt hat, aber auch eher weniger. Und jetzt der Nebenmann Tempelmann oder wer hat noch neben ihm gespielt? War es Drexler im ersten
Ouedraogo.
Spiel? Oder
Im ersten
Araújo?
Spiel war es Drexler statt Tempelmann, genau.
Ja, hat es halt auch nicht so gut ausgesehen, fand ich jetzt in der Kombination, gerade defensiv. Wie können wir das Problem im Mittelfeld lösen? Was, so, Brauchen wir 9 Mann da auf der Doppel-6, Doppel-8? Oder ich finde auch, der Reis hat da ein bisschen was verändert. Der spielt jetzt mit einem tiefen Sechser und 2 Achtern irgendwie, habe ich das Gefühl. 2 offensiven
Ja.
Achtern. Muss man da eigentlich lieber noch zurückziehen, so wie in der Bundesliga? Kraus-Kral, die ja eher hinter einem Salazar dann beispielsweise gespielt haben. Wie siehst du das?
Also, ich muss erstmal sagen, ich fand es gegen Hamburg nochmal deutlich schlimmer als gegen Lautern, wo man natürlich auch sagen kann, lag vielleicht am Gegner, lag vielleicht an den roten Karten, bla bla bla. Aber
Ja.
ich fand schon, dass gegen Hamburg das sehr offensichtlich war. Da war teilweise wirklich einfach ein kompletter Kreis offen. Also, das komplette Mittelfeld stand niemand von uns, gar keiner. Nur dann Schallenberg irgendwo ganz hinten in der Abwehr mit drin. Und Drexler und Rui Draogo sollten dann irgendwie auf den Flügeln auf einmal rumspielen, was ich gar nicht verstanden habe. Also, das war meiner Meinung nach dann ein Fehler von Reis. Weil, wenn du diese Anweisung gibst, Mann gegen Mann, geht mal auf die Außen, verteidigt Jatta, Dompe, Königsdörfer und so weiter, dann hast du halt im Mittelfeld einfach gar keine Spieler und dadurch hatte Hamburg immer eine Überzahlsituation dort und dadurch mussten dann eben unsere Flügel wieder in die Mitte ziehen, um die dort zu verteidigen und dann ging einfach ein langer Ball auf Außen und die waren halt durch. So, das hat halt jedes Mal so funktioniert gegen uns, deswegen hatten die auch 30 Schüsse, was dann eben logische Konsequenz daraus war. Gegen Lautern fand ich es dann wieder ein bisschen besser. Ich fand Tempelmann auch ehrlich gesagt für sein Debüt und dafür, dass er kaum mitgespielt und trainiert hat, fand ich es echt in Ordnung. Habe ich mir ein bisschen weniger sogar erwartet von. Also war echt in Ordnung. Kann man darauf aufbauen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man da wirklich vielleicht noch einer zuholen muss oder ob es wirklich eher an dem Spielsystem liegt oder an der Spielidee mit diesem Mann gegen Mann verteidigen. Das kann gegen manche Mannschaften funktionieren. Hat auch bei einigen Mannschaften sogar gegen Hamburg funktioniert, bei uns jetzt leider nicht. Aber ich glaube einfach, dass wenn du das Spielsystem umstellst und mehr Präsenz im Mittelfeld hast, das schon ganz anders wieder aussehen kann, weil du kannst nicht Drexler und Uedraogo über die Außen noch kommen lassen, wenn du da schon 2 Außenverteidiger und 2 Flügelspieler hast. Du musst die Flügel mit nach hinten arbeiten lassen und dann einfach dein Mittelfeld trotzdem quasi eng halten. Also da darf halt keiner durchkommen, da darf nicht nur Scheinwerk stehen. Das funktioniert so
Ja.
nicht.
Ja, Ding ist halt, sie haben dann da Überzahl, spielen dann über die Mitte, dann, ja, wenn der Schallenberg nach vorne geht, gehen dann 2, 3 Spieler im Prinzip auf den zu und der kann sich im Prinzip aussuchen, wohin der spielt. Dann ist nur noch die Innenverteidiger da und ja, dann wird es halt super brenzlig, gerade in so Umschaltsituationen. Da hab ich es mir auch häufig aufgefallen und also wenn es an mir gehen würde, ich weiß nicht, die 1-zu-1-Verteidigung hat ja sehr, sehr gut funktioniert, auch in der Bundesliga, gerade defensiv.
Ja,
Ich glaube.
wobei ich dazu sagen muss, also klar, man sagt auch, es funktioniert auch in der Bundesliga, aber ich finde, du darfst die Bundesliga und die zweite Liga halt nicht immer nur so vergleichen, dass die Bundesliga eine stärkere Liga ist und deswegen alles, was in der ersten Liga klappt, auch in der zweiten klappen muss. Also man sagt ja dann auch, klar, wenn jetzt ein Stürmer in der ersten Liga 10 Tore macht, muss er die auch in der zweiten machen, was auch im Regelfall so ist, aber es gibt einfach Spieler, denen liegt die erste Liga mehr als die zweite, was komisch klingt, aber es ist teilweise einfach so. Weil es immer vom Spielsystem abhängt. Terodde hätte auch bei Bayern, bin ich mir sicher, mindestens 15 Tore gemacht, wenn er da im Sturm gestanden hätte und wäre dann fast Torschützenkönig gewesen, nur weil eben das Spielsystem anders ist. Es hängt halt immer davon ab, wie deine Mannschaft spielt, in welcher Liga sie spielt. Es ist halt immer eine Waage. Also kann man immer nicht genau
Aber
so sagen.
ich fand, in der Bundesliga konnten nur diese Top-Mannschaften mit dem Reißsystem umgehen, dass die dann da viel auch den Torwart mit einbezogen haben, was auch Hamburg sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ich glaube, das machen nicht viele Mannschaften in der zweiten Liga, dass die so passstark sind und auch dann den Torwart mit einbeziehen, um dann diese
Ja.
Überzahl zu schaffen. Deswegen sah das auch gegen Kaiserslautern dann nochmal besser aus. Von daher glaube ich schon, dass dieses Mann-zu-Mann-Verteidigung, dass man das gerade in der zweiten Liga, wo die Passquote nicht so gut ist und wo dann der Torwart eher ein Torwart ist anstatt ein mitspielender Torwart, da noch besser umsetzbar ist. Plus, wir hatten ja auch eingangs diese Individualität von uns, die deutlich stärker ist als bei den anderen Mannschaften besprochen. Und in diesen 1-zu-1-Duellen sollten wir uns da eigentlich auch durchsetzen können.
Also ich meine, dass es funktionieren kann, klar, haben wir auch gegen Kaiserslautern gesehen. Also widerspreche ich dir gar nicht. Kann absolut klappen, kann man auch mit aufsteigen, wenn man es gut spielt und die individuelle Qualität sich durchsetzt. Allerdings, wenn das eben dann mal für 2, 3 Spiele nicht funktioniert, kann es eben auch schnell losgehen, dass dann eben ganz doll Thomas Reis kritisiert wird für sein Spielsystem.
Ja,
Und das
voll.
muss er sich dann auch gefallen lassen, weil wenn das Spiel nicht schön anzugucken ist und du dann auch noch keinen Erfolg hast, dann wird es ganz schnell kritisch.
Was bei Reis, was man sagen muss, ich bin übertriebener Reis-Fan und ich
Ich
hoffe,
auch,
dass der noch
definitiv.
lange auf Schalke bleibt und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht nur eine Ausnahme ist, dass man mal schlecht gespielt hat. Weil ich finde, der passt hier super rein. Der Mannschaft folgt ihm und der hat eine Menge bewirkt in der Bundesliga. Ich will mit dem unbedingt weitermachen.
Seit langem mal wieder ein guter Trainer auf Schalke, ja.
Ja, voll. Und deswegen ja, will ich den auch nicht zu sehr kritisieren. Ja, was Reis so, finde ich, so ein bisschen braucht, ist mal auch ab und zu mal einen Plan B. Ich fand es gut, dass er auch gerade in der Bundesliga ständig seinen Schuh durchgezogen hat, dass das auch der Mannschaft eine gewisse Sicherheit gegeben hat.
Ja.
Aber ich finde, jetzt so langsam sollte der auch mal so, vielleicht mal was, ein anderes Spielsystem oder eine andere Ausrichtung oder wie du gesagt hast, mal von dieser Mann-zu-Mann-Verteidigung auch mal wegkommen. Und vor allen Dingen sollte er auch öfter mal im Spiel dann da nochmal umstellen können. Ich habe immer das Gefühl, wir spielen jedes Spiel komplett gleich so. Und im Prinzip ist auch schon klar, wer ausgewechselt wird, wer reinkommt und so weiter. Und das ist, finde ich, im Moment wenig In-Game-Coaching und auch
Ja.
sehr, sehr wenig so Variabilität in der Ausrichtung.
Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde auch, dass es in der zweiten Liga, wenn du aufsteigen willst, deutlich mehr gefordert ist, eben was das angeht, ein besserer Trainer zu sein, Individualcoaching und so weiter, als eben im Abstiegskampf in der Bundesliga, weil du da, wenn du da einfach dein Spielsystem durchziehst, sich meistens leichter ist, auch mal seine Siege zu holen, weil in der Bundesliga zwangsläufig haben Mannschaften mal einen schlechten Tag oder wenn du eben komplett eingespielt bist, holst du irgendwo deine Punkte. Aber in der zweiten Liga musst du eben über die ganze Saison hinweg enorm viele Punkte einfahren oder kannst du das
Ja.
eben nicht machen mit einem System, was immer dasselbe ist. Da brauchst du einfach Variabilität.
Ja, und auch der Überraschungseffekt ist ja jetzt weg, ne? Also die
Genau.
Mannschaften konnten sich jetzt eine ganze Halbserie mal angucken. Die ganzen Videoanalysten haben da Videos gemacht, wie Schalke da spielt. Und jetzt auch die ersten Spiele in der zweiten Liga. Ich denke mal, das Spielsystem ist jetzt schon ein Stück weit auch durchschaut worden. Und da kann man nicht mehr mit irgendwelchen Überraschungseffekten oder sowas punkten. Sondern ja, muss man vielleicht mal was umstellen oder wir spielen das erstmal so weiter, werden wir sehen. Und vielleicht liegt es ja nur an der Eingespieltheit, dass die neuen Spieler dieses Spielsystem von Reis erstmal verinnerlichen müssen. Ja, dann Kreativfaktor offensiv ist vor allen Dingen so im Mittelfeld gefragt. Du hast es angesprochen, Tempelmann hat ein relativ gutes Debüt. Uduor-Ogo war ersten Spiel ganz okay, im zweiten Spiel hatte der ein paar Ansätze, wurde dann früh ausgewechselt, war ein bisschen blass gewesen und Drexler war, fand ich, voll verschenkt über rechts außen, der vielleicht auch in der Mitte eher spielen könnte.
Muss ich auch sagen, also was Drexler angeht, ich fand ihn gegen Hamburg trotz des absolut fatalen Mittelfeld-Match-Plan quasi von Reis, fand ich Drexler gegen Hamburg eigentlich echt okay. Also er hat viele Zweikämpfe noch hinten teilweise ausgebügelt, dadurch nochmal ein paar Bälle verteidigt, offensiv auch einige Akzente setzen können, aber gegen Lautern fand ich ihn auf Außen sehr schlecht, wirklich. Also hat mir gar nicht gefallen, hat da irgendwie keine Gefahr entstehen lassen können, wo du dir eigentlich denkst, Drexler ist ja einer für die guten Pässe, die guten Flanken, die er mal reinbringen kann. Aber gegen Lautern hat er mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Habe auch nicht verstanden, warum da Uedraogo dann zuerst ausgewechselt wurde. Klar, der war auch nicht im Spiel, aber Drexler finde ich noch weniger. Den hast du halt einfach nur durchspielen lassen, weil er Routinier ist und viel Erfahrung mitbringt. Ja, also ich hoffe, dass da Reis merkt, Drexler ist einer für die Mitte und dass er da dann wieder seine Qualitäten entfalten kann.
Ja, Seguin war jetzt auch nicht so 100%, fand ich, als er eingewechselt worden ist.
Ja.
Boah, wir gucken gleich mal, wie wir aufstellen würden. Da können wir ja mal drüber sprechen, wie wir das Mittelfeld vielleicht anders gestalten würden. Wer dann aber auf sich aufmerksam gemacht hat, auch hier häufig im Podcast erwähnt, ist ja Karaman,
Ja.
der jetzt in die Fußstapfen, sage ich jetzt mal, von Bülter reintritt.
Wo ich auch mal dazu sagen
Der.
muss, zu meinem Hot Take, 20 Scorer, 2 von 20 haben wir.
Ja, es ist ja auch voll im Möglichen, dass er das macht, wenn er so weitermacht.
Ja.
Der spielt ja jetzt scheinbar auch auf seiner Lieblingsposition links außen, was ja auch die Bülter-Position ist. Und ja, mal abgesehen jetzt von dem Tor und der Vorlage, der hat ja jetzt auch beispielsweise die erste Aktion im Prinzip rausgeholt mit seinem Dribbling da, dass Ovejan dann den Freistoß auf der Rodde setzen kann aus so einer vielversprechenden Position. Und der sorgt halt permanent mit Dribblings für Verwirrung oder hält die Bälle sehr, sehr gut im Spiel, hat echt eine super Technik.
Ja, seine
Gerade in der
Bewegungen sind
zweiten,
echt stark geworden, ja.
ja, gerade in der zweiten Liga fällt das auch total dann auf, wo die Spieler dann ja, vielleicht im Bewegungsablauf oder in der Antizipation nicht ganz so gut sind wie in der Bundesliga. Und ich finde auch sein Gegenpart, der sich jetzt mittlerweile so herauskristallisiert hat, Lassen,
Ja.
oder Lassen, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, er wird Lassen gesprochen, aber ich sage auch mal Lassen, weil
Ja.
irgendwie geht es nicht. Ich kann das irgendwie nicht. Ich muss ihn
Ja.
Lassen nennen.
Ja, der finde ich, muss mal starten. Also der hat sich das verdient. Erstes Spiel
Ja.
gegen Hamburg hat der, glaube ich, Vorlage gemacht, oder?
Nee, aber der hat gute Akzente gehabt, aber jetzt gegen Lautern hat er das Tor gemacht.
Genau, Tor und auch Vorlage, ne? Auf
Genau, also er hat eine Flanke reingeschlagen, der Keeper hat ihn dann nochmal leicht berührt, also quasi abgefälschte Vorlage, ja.
Genau, aber gegen Hamburg kam der dann rein und hat da echt gute Dribblings und so gezeigt, ne? Also
Genau.
auch eher,
Und auch nach
eher
hinten mitgearbeitet.
richtig, also auch eher so einen guten Eindruck hinterlassen. Ich finde jetzt, nachdem der in diesen zwei Einwechslungen so echt auf sich aufmerksam machen konnte, sollte man den jetzt auch mal starten lassen und dann hätte man zwar nicht die kreativen Flügelspieler, aber schon individuell starke Flügelspieler, die sich im 1 zu 1 durchsetzen können, die eine gewisse Schnelligkeit mitbringen, auch eine gewisse Torgefahr mitbringen. Und dann bräuchtest du halt aus der Zentralen dann jemanden, der die füttern kann. Und dann bist du auch vielseitig aufgestellt, weil du hast vorne immer noch den Terodde, den du per Ovejan-Flanke oder wenn Brunner auch mal offensiv mitmacht, so die Außenbahnspieler, die überlaufen, einsetzen kannst und den Terodde einsetzen kannst. Oder die gehen mal ins Dribbling und dann spielen die entweder einen Pass in die Mitte oder schließen selber ab. Und dann hättest du halt aus der Zentralen noch jemanden, der das Spiel dirigieren muss und dann auch die Schnittstellenpässe spielen muss. Also da bin ich eigentlich voll zufrieden mit, jetzt mit der offensiven Dreierreihe, so den zwei Außenspielern und Terodde vorne drin.
Ja, muss ich auch sagen. Also vor allem die drei vorne haben wir eigentlich gar keine Probleme. Also vor allem Terodde, klar, der Zweitligastürmer. Dann Karaman und Lassmer haben beide super Eindrücke zuletzt hinterlassen. Vor allem jetzt eben gegen Kaiserslautern, beide gescored. Also da sind wir super aufgestellt. Wenn du da jetzt noch so einen dritten Kreativspieler hinter hast, der das da auch eben als Notoption, wenn es mal gar nicht läuft oder die Gegner zu tief drinstehen, eben lösen kann, hast du, glaube ich, einen guten gefunden. Mit Youssef Kabadayi spricht man ihn, glaube ich, aus von Bayern. Wenn der eben funktioniert, hast du da einen super Spieler. Oder auch natürlich Kusuki noch in der Hinterhand, wo ich auch hoffe, dass der nochmal zu Einsätzen kommt. Vielleicht jetzt im Pokal gegen Braunschweig, kommen wir ja gleich noch zu.
Ja.
Ansonsten, Mohr würde ich immer noch verkaufen, aber ansonsten bist du halt vorne auf jeden Fall gut aufgestellt. Und dann im Mittelfeld, wie du gerade gesagt hast, musst du eben jemanden finden, der das eben teilweise auflösen kann, die Situation vorne. Ich hoffe, dass Ouédraogo sich so weit entwickelt, dass er auch was kreative Pässe noch stärker wird. Aber da brauchst du halt wirklich eigentlich die Qualitäten von Drexler und ich hoffe halt, dass die noch so ein bisschen aufblitzen und wir eben das Spielsystem so umstellen, dass wir trotzdem in der Mitte da nicht offen sind.
Also was ich finde ist, vielleicht auch so für die nächsten Spiele, ich fände es richtig gut, wenn man den Drexler startet als Zehner und dann den Ouédraogo dann als Joker bringt, der dann nicht mehr so viel Druck hat, der dann da nochmal in den letzten, sagen wir mal, 30 Minuten dann da nochmal Akzente setzen kann und sag mal in dieser Phase, wo man vielleicht nochmal ein bisschen Unbekümmertheit braucht, wo vielleicht gar nichts mehr geht, dass man er dann seine Dribblings auspacken kann oder wenn das Spiel schon entschieden ist, dass der dann einfach noch Spaß haben kann und dann da in diese Rolle Stück für Stück reinwächst. Ich fand gut, dass man den jetzt gestartet hat, die ersten Spiele, weil der gerade auch in einer guten Form war, auch so aus dem Trainingslager hat er für mich und in der Vorbereitung hat er für mich so die besten Eindrücke gemacht, eigentlich so von den Mittelfeldspielern offensiv. Aber ich finde auch jetzt so, jetzt auch mit dem Spiel in Kaiserslautern, das war schon so ein Durchhänger, so ein kleinerer von ihm. Und das ist dann auch vielleicht mal gut, dann nochmal den Schritt zurückzugehen als Joker, um dann richtig durchzustarten.
Wobei ich da persönlich sagen muss, also ich glaube schon, dass es einfach mal passieren kann, dass du einen schlechten Tag hast. Das ist jetzt nicht so wie bei Kaminski, dass du zum Beispiel merkst, okay, der hat wirklich eine Formkrise in Anführungszeichen, sondern eben, dass da einfach ein Spiel war, was nicht so gut funktioniert hat. Aber wenn du mal eben auf das Spiel guckst gegen Hamburg, wo er ein Tor gemacht hat, gegen Hamburg, also das ist wirklich, also besser kannst
Das
du ja
war
eben nicht
mega.
machen, genau. Ich glaube auch, ich würde jetzt gegen Braunschweig, würde ich ihn von der Bank bringen. Aber wenn er da jetzt zum Beispiel wieder reinkommt und Feuer und Flamme ist und wieder super spielt, dann kannst du ihn im nächsten Spiel gegen Braunschweig
Ja,
eigentlich auch wieder starten lassen.
100%, ja.
Also du
Das ist
musst da
das
halt
Wichtigste.
als, Genau, du musst als Thomas Reis einfach nach der Leistung gehen, die vollbracht wird. Wenn da
Ja.
jetzt Wade Araujo auf einmal einen, keine Ahnung, Lauf durch fünf Mann macht und dann den Ball
Ja.
in Winkel zimmert, dann kannst du ihn ja nicht im nächsten Spiel auf die Bank setzen und sagen, ja, ich habe das
Na
halt so
klar.
gesehen.
Total.
Aber prinzipiell gebe ich dir recht. Also jetzt im Pokal würde ich ihn auch draußen lassen, ja. Also erstmal und dann später reinbringen.
Ja, also klar, ist ein Leistungsprinzip und immer wenn ich sowas sage, auch an die Zuschauer, das ist niemals endgültig. Das ist dann so Richtung nächstes Spiel und dann
Ja.
werden die Karten sowieso immer neu gemischt. Drexler muss jetzt aber auch mal ein bisschen liefern, ne? Also er ist ja schon eigentlich so als mal feste Stütze eingeplant, wirklich auch so ein quasi
Gehört
Stammspieler.
zum Gerüst, ja.
Ja, ist er so reingegangen. Aber jetzt muss auch langsam mal Momente im Spiel so kommen, finde ich, wo der mal in so einem Spiel mal so seinen Stempel aufdrückt, wo der mal eine schöne Vorlage raushaut oder selbst mal wieder ein Tor macht oder irgendwie Aktionen schafft, wo Mitspieler da voll profitieren von, wo der mal so ein Spiel auch so richtig beeinflusst. Das hatte ich jetzt in beiden Spielen von ihm nicht gesehen, dass man da sagt, so, ah, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, der hat vielleicht mal ein Spiel entschieden. Das muss jetzt langsam mal kommen, oder?
Ja, also ich würde nicht mal unbedingt genau das jetzt sagen, dass er wirklich ein Spiel für sich komplett alleine entscheiden muss, sondern dass ich überhaupt generell mal wieder was von ihm sehe, wo ich sage, genau das ist seine Stärke. Weil jetzt in den ersten beiden Spielen, muss ich leider ganz ehrlich sagen, habe ich ja jetzt keine wirkliche Stärke von ihm gesehen. Keine vernünftigen, ruhigen Pässe, so, dass du sagen könntest, so 95% der Pässe kommen gefühlt an. Oder dass eben die Flanken super kommen oder dass er defensiv perfekt ist. Es ist alles irgendwie nicht so ganz vorhanden gerade. Mir wird es schon reichen, wenn er defensiv halbwegs seine Aufgabe hinbekommt weiterhin und ein paar gute Grätschen nochmal am Ende macht. Der ist eigentlich auch so ein kleiner Drecksack in Anführungszeichen, dass er dann mal einen
Ja,
Spieler
voll.
von der Seite noch wegholt und eben vorne zumindest halbwegs sichere Pässe spielt und mal eine gute Flanke reinschlägt. Der muss jetzt gar nicht anfangen, irgendwie in einem Spiel drei Scorer zu machen. Da ist er gar nicht der Spielertyp für. Aber was das angeht, erwarte ich mir trotzdem einfach mehr.
Ja, drei Scorer nicht, aber mal so einen entscheidenden Pass spielt, der
Ja,
zum 1 zu
tödlichen
0
Pass einfach
oder
mal, genau.
ja, so oder halt selber mal wieder so ein Tor macht. Keine Ahnung. Ich habe auch große Erwartungen an ihn, weil ich auch eine Menge von dem Spieler halte. So.
Ja.
Und ich finde schon, vor der Saison bin ich zumindest reingegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich gesagt habe, so ein Drexler, alle 5 Spiele wird er mal so ein herausragendes Spiel haben, wo der schon so mit ihm gewinnen wir dann das Spiel. So ohne ihn hätten wir vielleicht nur unentschieden gespielt. So bin ich da mal reingegangen, weil der war auch in der ersten Liga ja jemand, der einige Scores gemacht hat, der auch sehr, sehr wichtig war für uns. Habe ich mir auch gedacht, so ja, jetzt auch mit dem Terodde die Kombi, die hat ja auch in Köln sehr, sehr gut funktioniert. Leider nicht in diesem Aufstiegsjahr, da war es auch nicht. Da ist er auch erst gegen Ende unter Büskens nochmal besser geworden. Drexler, das war ja auch in der letzten Zweitliga unter Gramotz häufig mal so ein Problem, dass er auch vor allen Dingen immer da auf rechts spielen musste und das so ein bisschen verschenkt war.
Wo man sagen muss, dass er bei Büskens auch auf dem Flügel dann gespielt hat und dass es da auf einmal geklappt hat. Also hätte man dann auch nicht mit gerechnet, aber da hat es auf einmal funktioniert. Hat er, glaube ich, irgendwie in den letzten Spielen 6 Scorer gemacht. Also
Ja.
quasi alle aus der ganzen Saison hat er in den letzten Spielen dann auf einmal gemacht.
Ja.
Ich hoffe halt, dass es dieses Mal über die ganze Saison geht. Und wie du schon gesagt hast, also wenn es alle 5 Spiele wäre, dass er dann ein herausragendes Spiel hat und ansonsten solide spielt, wäre ich damit schon zufrieden. Also er muss jetzt nicht jedes Spiel entscheiden.
Voll.
Aber wenigstens so alle 3, 4, 5 Spiele mal ein sehr gutes Spiel. Ansonsten gute Spiele machen, dann bin ich eigentlich schon zufrieden mit Drexler.
Ja, von so einem Drexler erwarte ich auch in erster Linie auch, dass der da mit seiner Erfahrung, dass er da die Mannschaft auch so ein bisschen führt, dass er da auch dann in den Momenten, wo man es machen muss, auch mal ein Tempo rausnimmt, dass er so ein Spiel im Prinzip so leitet und
Sicherheit gibt einfach. Also,
voll, ja,
dass er
voll.
defensiv seine Aufgaben erfüllt, aber auch nach vorne hin einfach perfekt entscheidet, wann muss der Ball nach vorne, wann spiele ich den Ball zurück. Und da habe ich halt in den
Ja.
letzten Spielen eigentlich immer nur Tempo rausmachen gesehen. Also nie nach vorne mal einen vernünftigen Pass, sondern immer nach hinten zum
Ja.
Torwart.
Das fehlt so ein bisschen. Dass da unser Offensivspiel irgendwie angekurbelt wird, so aus der
Ja.
Mitte. Und das ist halt auch der Punkt, was dann viele gesehen haben und was auch wir gesehen haben, wo es dann an der Kreativität fehlt. Drexler ist ein Teil davon, aber auch vom Oedra Ogo oder auch hier Tempelmann, Schallenberg oder Seguin muss halt von allen so eine Schippe draufgelegt werden, damit man das aus dem Mittelfeld her auch leisten kann.
Ja.
Lass uns mal so ein bisschen beim Oedra Ogo bleiben. Denn jetzt ist herausgekommen, dass er eine Ausstiegsklausel hat. 20 Millionen ab nächstem Jahr. So, es ist auch nur das Maximum. Das ist wohl an verschiedene Dinge gekoppelt. Also eine Sache ist zum Beispiel, aus welchem Land das Angebot kommt. Ich schätze mal, das wird, denke ich mal, so die Top 5 Ligen betreffen. Wenn das aus einem von diesen Ligen das Angebot kommt, dann ist die Ausstiegsklausel dann nochmal etwas höher. Ein Punkt ist, dass er A-Nationalspieler sein wird. Das sehe ich beim besten Willen nicht im nächsten Jahr. Das heißt, die Ausstiegsklausel wird sogar schon höchstwahrscheinlich unter 20 Millionen liegen.
Aber
Das
ich
ist ja
glaube,
eigentlich.
dass du dann eben quasi nochmal nachträglich einen Bonus nachgezahlt bekommst, wenn er eben Nationalspieler wird, weil dass er jetzt schon Nationalspieler wird, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Und ich denke nicht, dass da die Klausel dann eben nur quasi greift, wenn er da schon Nationalspieler ist. Kann ich mir nicht vorstellen, zumindest.
Nein, ich habe das so verstanden. Schau mal, so 20 Millionen gibt es, wenn alle Klauseln erfüllt sind. Sagen wir jetzt mal, er ist kein Nationalspieler, dann wird es aus den 20 Millionen, zieht man da 3, 4, 5 Millionen ab, dann ist die Ausstiegsklausel 15 Millionen. So, dann war eine Bedingung, ist Schalke in der ersten Liga oder in der zweiten Liga? Sollte Schalke noch in der zweiten Liga sein, also quasi wir steigen nicht auf, dann wäre die Ausstiegsklausel, sagen wir mal, da waren vier Bedingungen, alle Bedingungen bedeuten 5 Millionen. Sagen wir jetzt mal, er ist kein Nationalspieler und wir bleiben in der zweiten Liga, sind es nur noch auf einmal 10 Millionen. Und wenn dann eins war aus den Top-Ligen, wenn jetzt beispielsweise aus der türkischen Liga, sagen wir mal, Beşiktaş ein Angebot bietet, sind es auf einmal nur noch 5 Millionen. Und letzte Bedingung, hast du die noch im Kopf?
Na, international, glaube ich. International und
Genau, wenn der
welche
Verein
Liga?
international spielt, ja. Sagen wir
Okay, also
mal.
was das angeht, glaube ich das auch. Aber wenn du meinst, dass es wirklich so ist, dann glaube ich das. Keine Frage, so genau habe ich mich damit jetzt nicht befasst. Aber ich kann mir da eigentlich nicht
Ist auch
vorstellen,
nur
warum du.
spekulieren, also
Ja, genau. Also ich weiß auch jetzt auch nicht, ob die News halt überhaupt stimmt. Da spekulieren wir jetzt halt beide genau drüber. Du hast
ja.
dich da noch ein bisschen mehr mit informiert als ich. Ich habe davon gehört, klar. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich so ist, dass man da eine Klausel reinschreibt, wo die davon ausgehen quasi, dass Ouédraogo bei sich, also bei uns selbst, innerhalb von einem Jahr. Weil logisch war, dass er eigentlich seinen Einsatz kriegen würde in der zweiten Liga, dass er innerhalb von einem Jahr zum A-Nationalspieler wird. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet und das wird auch nicht passieren, weil man einfach Musiala und Wirtz da schon hat auf der Position. Dementsprechend gar keinen Bedarf. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da sich gedacht haben, dass da dann eben 5 Millionen nochmal drauf gerechnet werden müssten, weil das eben eh nicht passieren wird. Das ist wie wenn du da reinschreibst, dass er innerhalb der nächsten 2 Jahre Ballon d'Or-Sieger wird. Also das ist halt ungefähr dasselbe.
Ja, also klar, kann ich verstehen, aber das ist halt auch so eine gewisse Absicherung vom Verein. Ne, es gibt ja immer mal wieder Spieler, die komplett durchstarten, dass man dann einfach sagt, okay, für den Fall der Fälle kriegen wir dann nochmal 5 Millionen drauf. Weil wenn
Ja,
man
aber
mal
ich, wie gesagt,
ehrlich.
also ich kann mir vorstellen, dass es dann eben eine Nachzahlung dann wäre, dass wenn ihr zum Beispiel Ouédraogo wechselt, keine Ahnung, zu, was weiß ich, Leipzig, wäre scheiße, aber stell vor, er wechselt zu Leipzig, kriegen wir da eben eine hohe Summe, weil die international und in Deutschland spielen und dann kriegen wir nochmal 5 Millionen nachgezahlt, weil er dort, was weiß ich, 20 Scorer macht und Deutschland eben sich denkt, okay, den nominieren wir jetzt. Weil, ganz ehrlich, selbst wenn Ouédraogo jetzt diese Saison 35 Scorer macht, weiß ich nicht, ob Hansi Flick den nominieren würde. Ich kann es mir
Nee,
vielleicht im Entferntesten vorstellen, aber ich glaube eigentlich nicht.
absolut. Und ich denke mal auch, dass Schalke nicht davon ausgeht, dass der Nationalspieler wird. Auch wo man die
Eben.
Klausel bestimmt hat. Aber es ist ja auch nicht die Regel, sage ich mal, dass für einen 17-Jährigen, der gerade aus der A-Jugend kommt und zu dem Zeitpunkt, wo man den Vertrag gemacht hat, war es auch noch nicht abzusehen, dass er überhaupt in der ersten Mannschaft startet. Es hätte auch sein können,
Ja.
dass er noch A-Jugend spielt beim Elgard, ne? Und von daher hätte man auch sagen können, okay, wir sind auch mit 10 Millionen zufrieden. Und das sind dann halt diese Bonuszahlen, die du meinst, sind dann im Prinzip in diesen 20 Millionen schon mit drinne. Weißt du, wie
Ja,
ich
klar, kann
meine?
sein, kann sein. Ob das dann im Endeffekt so ist, wie gesagt, wir spekulieren halt nur. Ja, muss man schauen, wie es dann eben letztendlich sein wird, wenn er dann irgendwann leider wegwechseln wird, weil ich glaube, wir machen uns jetzt beide nicht die großen Hoffnungen, dass er jetzt noch länger als 2 Jahre bei uns spielt. Vor allem, wenn er so weitermacht, dann sehe ich da schwarz, was das angeht, auch wenn er jetzt eben ein cooler Spieler ist zum Angucken.
Was meinst du denn mit nächstem Jahr?
Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn er jetzt dieses Jahr unter 10 Scorern bleibt, dass er vielleicht noch ein Jahr macht. Ansonsten, wenn er jetzt 15 Scorer macht, 8 Tore, 7 Vorlagen oder so in der zweiten Liga als 17-Jähriger, glaube ich nicht, dass er zu halten sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Glaubst du, wir haben irgendwie noch eine Möglichkeit zu verhandeln oder glaubst du, da wird ein Verein kommen und die, sagen wir mal, maximal 20 Minuten einfach zahlen?
Ich weiß es nicht, weil, also, ich habe ja auch dein Video gesehen, wo du gesagt hast, dass du
Ja.
nochmal mit ihm verhandeln würdest, deswegen verstehe ich die Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn er eben gesagt hat, ja, ich verlängere nur, wenn ich eben diese Ausstiegsklausel kriege, dass er jetzt wirklich sich auf einmal denkt, ja, okay, die können wir auch rausstreichen. Weil natürlich, wenn er jetzt eben in der A-Jugend geblieben wäre, dann hätte eh keiner diese Ausstiegsklausel ziehen wollen. Deswegen kann ich mir schon
Ja,
vorstellen, dass
ja.
er die deswegen eben drin hat, dass, wenn er jetzt komplett durchstartet, eben gehen kann.
Aber glaubst du, dass der, wenn er jetzt, sag ich mal, gehen wir jetzt mal nach deinem Beispiel, 10 Tore, 8 Vorlagen, wenn er so die Saison als 17-Jähriger beendet, hat auf sich aufmerksam gemacht in der zweiten Liga, glaubst du, ein Verein wäre bereit, sagen wir mal zwischen, weil er ja kein A-Nationalspieler ist, sagen wir mal, wir gehen hoch, das wäre ja gut. Und einer kommt aus einer Top-Liga, aus der Champions League, sagen wir jetzt einfach mal so als Prämisse. Glaubst du, da wären Vereine bereit, diese 15, zwischen 15 und 20 Millionen für den Jungen zu bezahlen?
Also ich glaube vor allem, dass aus England dann, keine Ahnung, so ein West Ham oder irgendein Mittelfeldclub, die eben nicht europäisch spielen, den dann für 10 Millionen kaufen können, da auf jeden Fall Interesse dran haben werden. Und wenn die da auf einmal ankommen und sagen, ey, komm in die Premier League, das ist die beste Liga der Welt angeblich, und du kriegst hier ein fünffaches Gehalt mindestens in der Premier League, dann wird es eben schwer für einen dann 18-Jährigen zu widerstehen und zu sagen, ja, okay, ich bleibe hier und mache noch ein Jahr. Kann natürlich sein, dass er dann so bodenständig ist und auf das ganze Geld verzichtet. Aber dass man sich da jetzt große Hoffnungen macht, weiß ich jetzt nicht. Also es kann natürlich sein, aber wird schwierig.
Ja, ich meine gar nicht von Ouedraogo so, ne? Klar, also wenn da jetzt jeder Verein wird mehr bieten als vom Gehalt her als Schalke, ist einfach so.
Ja,
Der hat
ja.
ein Jugendspielergehalt bei uns und ja, der wird dann, wenn nicht sogar das 12- oder 14-fache verdienen bei einem anderen Verein so. Also, und alle Vereine bezahlen besser im Moment als Schalke. Wir können halt nicht mehr
Ja.
bieten, wollen auch nicht mehr bieten. Wir haben ja auch diese Grenze da an Gehältern selber definiert und da können wir irgendwann ist halt Stopp. Und gerade wenn jetzt einer aus Champions League oder Europa League Bereich kommt, ist dann das Stopp. Mir geht es einfach darum, glaubst du, für einen 17-Jährigen, der eine gute Zweitligasaison gespielt hat mit guten Scorern und wir wissen ja um sein Talent, der ist halt schon, also ich finde schon, der deutet vieles an, dass der auch bald Champions League mal spielen kann, so. Wenn er so weitermacht, glaubst du, da sind Vereine bereit, 20 Millionen in die Hand zu nehmen? Für Schalke 04. Für einen
Also
17-Jährigen mit.
ich kann mir vorstellen, dass es Vereine geben wird, die zumindest diese 10 Millionen, wenn dann eben Nationalspieler und so weiter, wenn das alles nicht eintrifft und es auch keine Nachzahlklausel mit drin ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann vor allem Premier League-Vereine, denen die 10 Millionen eben völlig egal sind, die einfach rauswerfen und sagen, ja, komm auch her, mach dein Ding, kriegst fünffaches Gehalt, setz dich auf die Bank und entwickel dich in Ruhe. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall passiert. Was Deutschland angeht und dass da dann so ein, was weiß ich, Bayer Leverkusen sagt, okay, wir holen jetzt Ouedraogo für 15 Millionen, weiß ich wiederum schon wieder eher nicht, weil die haben jetzt zum Beispiel einen Hofmann geholt für 10 Millionen, wo man ganz klar sagen muss, die Qualität ist natürlich noch Welten dazwischen. Ouedraogo hat zwar das Potenzial, aber dann musst du halt auch erstmal gucken, wie sieht eben der Bedarf in einem Jahr aus, wer braucht gerade einen Spieler, wer will vor allem noch mehr Kaderwerte schaffen, wer will dann entwicklungsreichen Spieler holen. Kann alles passieren, kann aber auch alles nicht passieren. Es kann am Ende auch sein, dass Ouedraogo eben diese 15 Scorer macht, wir aufsteigen und dann eben kein Verein bereit ist, ihn zu holen oder eben nur Vereine, die kein großer Sprung für ihn wären. Dann zum Beispiel, was weiß ich, klar, es wäre trotzdem ein Sprung, aber meinetwegen Gladbach. Dass dann Gladbach sagt, okay, wir holen dich, die müssten dann vielleicht nur 10 Millionen oder 5 Millionen zahlen. Dass er dann vielleicht sagt, okay, ich spiele auch mit Schalke dieses Jahr Bundesliga, Gladbach spielt auch einfach nur Bundesliga. Ob ich jetzt mit Schalke vielleicht sogar wieder absteige und dann wechsle oder mit Gladbach jetzt eben dorthin gehe, macht jetzt keinen großen Unterschied. Dann warte ich jetzt lieber hier ein Jahr, spiele hier Bundesliga bei dem Verein, der mir alles gegeben hat und wechsle dann nach einem Jahr. Kann natürlich passieren. Aber wenn er jetzt wirklich eine absolut brachiale Saison spielt mit 20 Scorern und wir aufsteigen und dann da eben Interessenten anklopfen aus der Premier League vor allem, dann glaube ich eben nicht, dass da Ouedraogo sagt, da kann ich widerstehen.
Soll ich mal meine Meinung dazu sagen?
Ja, gerne, erzähl. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt bist du dran.
Ich sage ganz klar, wenn das passiert, was du gesagt hast, dann ist der Spieler sofort weg.
Ja,
Sofort,
wenn
sofort.
gar kein
Le
Interesse da ist, auf
leider,
jeden Fall.
leider ist das so, weil der, Ich habe jetzt mir nochmal angeguckt, zum Beispiel, sagen wir mal Leipzig, ne? Und wir sind uns einig, dass in der Premier League nochmal mehr Vereine da mehr Geld auf den Tisch legen.
Ja.
Aber Leipzig hat beispielsweise hier für den Innenverteidiger, ne, diesen Bichabu aus Paris haben die den geholt. Haben die jetzt mal eben einfach für 15 Millionen geholt für einen 18-Jährigen. Er hat 14 Spiele gemacht in der Liga, in der Ligue 1. Und hat, klar, ist Innenverteidiger, hat kein Tor, keine Vorlage gemacht. Er hat 582 Minuten gespielt und da bezahlen die schon 15 Millionen so. Klar, ist auch ein Versprechen, ist bestimmt auch ein Riesentalent. Ich habe den jetzt nicht so verfolgt, aber das zeigt mir schon, auf was für einem Level wir sind. Und wenn man mal auch mal guckt, so ein Ødegaard, für wie viel der wechselt und wie früh die auch alle wechseln, oder ein Güler aus der Türkei so als Riesentalent gehandelt wird. Ich glaube, gerade weil der Ouédraogo noch mal erst 17 Jahre alt ist und dann 18 Jahre alt wäre und schon eine Saison im Männerbereich gespielt hätte, wenn er diese Scorer macht, die du gesagt hast, safe. Also der ist 100% weg, egal
Bei
ob 10.
15 Scorern bin ich da voll bei dir. Wie gesagt, wenn der vielleicht nur jetzt eine 8-Scorer, 9-Scorer-Saison spielt, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Ansonsten, also es hängt vor allem, was das Interesse angeht, werden auf jeden Fall Vereine, glaube ich, ihn verpflichten wollen. Aber wenn es dann eben nur Vereine sind, wie ich schon gesagt habe, Gladbach, weiß ich eben nicht, ob er da dann sagen würde, okay, jetzt ziehe ich schon meine Ausstiegsklausel, weil dann Gladbach bestimmt nicht nochmal eine reinschreiben würde und bin dann jetzt erstmal 4 Jahre an Gladbach gebunden, obwohl ich eigentlich bei Schalke eine super Saison gespielt habe und jetzt hier nochmal eine Saison in der Bundesliga spielen könnte, dann kann ich mir vorstellen, dass er da eben sagt, okay, ich spiele jetzt hier noch ein Jahr bei wenig Scorern. Aber wenn da eben Interesse von wirklich so großen Vereinen kommt, wie eben Leipzig, wie du gerade gesagt hast, und die da Bedarf haben, dann auf jeden Fall ist er weg, ja, keine Frage.
Und ich würde auch Schalke sich einfach machen, bezahlt die Ausstiegsklausel oder der bleibt hier, weil wir hatten den Fehler zum Beispiel gemacht beim Itakura, wo jeder genau wusste, der Spieler ist einfach viel besser als diese 6 Millionen.
Ja.
So. Und klar, Gladbach hat den jetzt nicht verkauft, aber da kam ein Angebot von Napoli, wo die Summe nochmal verdreifacht, vierfacht worden ist.
Ich glaube, da ging es sogar um 30 Millionen oder sowas. Ja, das war ziemlich
Ja,
hoch sogar.
eben. Und das ist einfach ein Jahr später gewesen. Ne? Hätten wir den damals gekauft, hätten wir jetzt, selbst wenn wir abgestiegen wären, hätten wir jetzt mit diesem Geld so ein Aufstiegsteam uns hinstellen können mit noch Spielern, die jung sind, die man entwickeln kann, dass wir dann safe wieder hochgehen im Prinzip. Ne?
Ja, also selbst wenn er vielleicht
Und
bei uns nicht ganz so gut gespielt hat wie bei Gladbach, wobei man auch sagen muss,
ja,
Gladbach
lass
hat auch
es
nicht gut
20
gespielt.
Millionen sein,
Genau,
so lass.
genau. Also selbst wenn wir 20 Millionen für ihn bekommen hätten, wären das schon alle Transfereinnahmen, die wir durch Bülter, Salazar und so weiter alles zusammen
Ja.
bekommen haben. Also was das angeht, muss man ganz klar sagen, verstehe ich auch bis heute nicht, warum man da nicht gesagt hat, okay, wir gehen das Risiko ein mit Itakura, weil das war wirklich, was Risikominimierung anging, das Höchste, was ging. Also Itakura war eigentlich klar, dass es ein absoluter Qualitätsspieler sein wird in der Bundesliga.
Ja, da hätte man einfach sagen müssen, okay, wir holen nur Itakura und die anderen Spieler machen wir Transferstopp. Es wurde ja
Ja.
danach, wurde ja dann der Polter geholt und Mollet und Mohr und wie die alle hießen, alle für kleinere Beträge, aber mit dem Gehalt, Handgeld, Berater plus den Ablösesummen kommt man da wahrscheinlich auch auf eine Summe, die ähnlich so ist wie beim Itakura gewesen wäre. Und da hätte man einfach sagen müssen, komm, wir gehen mit dem Aufstiegsteam in die Saison rein und wären dann wahrscheinlich besser gefahren. Ist
Ja.
aber auch Schnee von gestern, hatten wir hier auch schon häufiger besprochen. Ja, dann glaube ich, sind wir uns einig, ne? Ouédraogo ist vielleicht sogar besser für uns, wenn er so ein bisschen unterm Radar spielt, weil er dann noch mal ein Jahr länger bei uns bleiben würde, vielleicht sogar bei einem Ausstieg. Und ich sag mal, spätestens in der Bundesliga, wenn diese Ausstiegsklausel nicht erhöht wird, ist er dann weg. Also ganz im Ernst. Wenn er dann in der Bundesliga mit 18, klar, wenn er natürlich auch Leistung zeigt, aber da dann auch nochmal Leistung bringt, ist er sofort weg.
Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also klar, er ist 17, er hat ein Riesenpotenzial und er kann wirklich einer der ganz großen Fußballer noch werden. Trotzdem muss man ganz klar sagen, der ist jetzt erst seit 2 Spielen bei uns überhaupt in der zweiten Liga quasi präsent, war in der Bundesliga gar nicht da und ansonsten halt nur bei Norbert Elgert. Wir haben ihn gerade so verlängert bekommen, wo man auch sagen muss, wenn wir den jetzt ein Jahr einfach gehalten haben und dann auf einmal, was weiß ich, vielleicht nur 15 Millionen mitnehmen wegen eben kein A-Nationalspieler und da dann wirklich keine Zahlungen im Nachhinein nochmal kommen könnten. Und du 15 Millionen für den Spieler kriegst, den du einfach ein Jahr in der zweiten Liga ein bisschen hast spielen lassen, ein bisschen sich hast zeigen lassen, auch die Qualität hattest, um vielleicht im Endeffekt aufzusteigen und es einfach geschafft hast, dadurch, dass du gesagt hast, okay, du kriegst hier eine Ausstiegsklausel mit 15 Millionen und dann aufsteigst durch ihn und dann nochmal 15 Millionen kriegst, ist es halt trotzdem ein absolut super Deal, muss man sagen.
Klar,
Weil 15
das
Millionen
darf man
helfen
nicht
uns auch enorm.
vergessen.
Genau.
Das darf man nicht vergessen. Also 15 Millionen für Schalke 04 in der Phase. Guck mal, wen wir alles verkauft haben.
Ja.
Ich glaube, mit allen Verkäufen kommen wir gerade mal auf 15 Millionen raus. Und da hast du halt noch einen Armin Harid dabei, unten Boztogan, der ausgeliehen war, Larsson, Bülter, Salazar und wie sie alle hießen. Das ist schon eine Menge und
Ja.
würde auch uns noch mal sehr, sehr viel Spielraum auch bei einem Aufstieg dann bringen. Und ja, dann lass uns mal das Thema abschließen. Werden wir beobachten, wie es mit ihm weitergeht. Ist auf jeden Fall ein super spannender Spieler. Und für mich auch ehrlicherweise, ich bin auch kein Freund davon, Spieler zu hypen und hochzureden und so weiter. Aber bei dem habe ich dieses Besondere gesehen, was ich so häufig bei den Spielern gesehen habe, die dann am Ende auch. Malik Chau hatte ich das Gleiche. Bei den
Ja.
anderen Jugendspielern hatte ich das nicht.
Bin ich voll bei dir. Also bei dem siehst du einfach nochmal komplett anderen Flair mit drin, so wie du auch gesagt hast bei Chau oder auch bei Musiala, als er damals eben in die Bundesliga reingeworfen wurde. Ich weiß nicht, also ob das manche von euch auch nachvollziehen können. Du siehst einfach bei manchen Spielern, was die einfach vom Potenzial haben. Wenn die einfach
Ja.
aufblitzen lassen, was sie eigentlich wirklich können. Und das hast du bei Ouédraogo in den Testspielen gesehen, das hast du gegen Hamburg gesehen, gegen Kaiserslautern ein bisschen weniger. Aber der hat einfach dieses Potenzial, ein ganz großer Spieler zu werden. Der hat die Anlagen, er hat wirklich super Qualität jetzt schon. Und dementsprechend muss man da ganz klar sagen, 15 Millionen können dann natürlich auch zu wenig sein und wir würden ihn am liebsten, glaube ich, alle halten. Aber trotzdem sind 15 Millionen für Schalke 04 dann trotzdem sehr viel Geld und das ist dann trotzdem ein guter Deal.
Selbst gegen Kaiserslautern, wo wirklich kein gutes Spiel von ihm war, hatte der so einen Moment gehabt, wo der sich da auf einmal gegen drei Leute durchgesetzt hat, wo ich mir auch gedacht habe, wow, welcher Spieler aus unserem Kader kriegt das so hin in dieser
Ja.
Situation? Und da sind halt einfach diese Momente. Und bei ihm ist halt die Sache, der muss jetzt lernen, ist ja noch jung, das konstant abzurufen. Und wenn er das dann schafft, dann wird er dann auch zu einem Champions-League-Spieler oder vielleicht sogar auch zu einem Weltklasse-Spieler, das wird man dann sehen. Aber die
Ja.
Anlagen, wie du gesagt hast, hat er auf jeden Fall dazu. Genau, dann lass uns mal zu einer anderen Sache kommen. Und zwar Polter. Da wird gerade diskutiert oder es gibt Gerüchte, dass er uns noch verlassen könnte, weil er wahrscheinlich mit der Rolle nicht so zufrieden ist. Terodde jetzt Kapitän, auch klar gesetzt, auch nochmal mit Leistung das nachgewiesen, dass er da zu Recht auch Stürmer Nummer 1 ist. Polter hat sich das ganz anders vorgestellt. Der ist auch mit dem. Ich glaube, auch die Verantwortlichen haben ihm gesagt, du gehst als Stürmer Nummer 1 rein, Terodde erstmal Stürmer Nummer 2 und jetzt hat sich das ganze Blatt gewendet. Glaubst du, da wird noch ein Transfer passieren? Wie ist so dein Bauchgefühl?
Also da muss ich ganz klar sagen, ich sage nichts Schlechtes mehr über Polter, ich habe ein Bild mit ihm. Nein, nur Spaß. Also von dem, was er bisher gezeigt hat, wäre es leider kein großer Verlust, weil du eben auch noch Top in der Hinterhand hast und eben auch Lassen und Karaman vorne im Sturm spielen können. Also was das angeht, auch wenn da berichtet wird, man würde einen Ersatz verpflichten wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht wirklich, dass man das unbedingt machen muss. Man kann es machen, aber eigentlich hast du auch genug Spieler, die es im Endeffekt spielen könnten. Ob ich glaube, dass es passiert, ich glaube tatsächlich eher nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Polter wirklich gehen will. Und ich glaube auch, dass er sich mit der Ersatzrolle mehr oder weniger anfreunden kann, auch denkt, dass er seine Spielzeit bekommen wird. Weil ich persönlich auch daran glaube, dass Reis tatsächlich auch viel Polter noch spielen lassen wird und dass eben eine lange Saison vor uns liegt. Und da dann eben auch Terodde möglicherweise wieder kleine Wehwehchen haben wird und dementsprechend Polter früher oder später seine Einsatzzeiten kriegen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es will. Tatsächlich, dass Schalke das vielleicht will, kann ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, mit Polter können wir vielleicht nochmal 1 Million einnehmen oder so. Kann sein, aber ich glaube, Polter selbst würde am liebsten bleiben.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Polter wird schon gerne irgendwo der Stürmer Nummer 1 sein. Deswegen glaube ich schon, dass vielleicht sein Berater auch gerade ein paar Möglichkeiten prüft. Ich glaube, der ist unzufrieden mit seiner Rolle. Ich stelle mir
Dass er
den
damit
auch nicht
unzufrieden ist,
so.
keine Frage. Die haben beide, also beide Stürmer wollen natürlich die Nummer 1 sein. Absolut. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Polter jetzt sagt, okay, ich sehe mich als den Stürmer, der es hier auf gar keinen Fall schafft, sich durchzusetzen, weil ich glaube, den Anspruch hat er an sich, dass er sich irgendwann durchsetzen wird, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, weil Terodde einfach der beste Zweitligastürmer ist. Ist einfach so ein Punkt. Aber so wie der Polter den Eindruck auf mich macht, habe ich bei ihm nicht das Gefühl, dass er sich denkt, ich will hier weg, ich muss hier raus. Ich bin hier nicht Stürmer Nummer 1, ich kriege hier keine Spielzeit, dass ich weg muss.
Aber
Dass
das
er
sehe ich
weg will.
anders.
Ja,
Das sehe
wie
ich.
gesagt, ich verstehe deinen Punkt komplett, dass du sagst, Polter will Stürmer Nummer 1 sein. Aber ich versprühe trotzdem nicht bei ihm den Vibe, dass er sagt, er muss hier weg. Also das kriege ich bei ihm nicht, dass ich mir denke, okay,
Nein,
Polter
das
kann ich mir
nicht,
gar nicht vorstellen.
dass der das gerade auch so nach außen sagt, auch nicht. Aber ich denke schon, dass er realistisch genug ist. Und ich finde, Polter ist auch schon ein schlauer Typ. Also der
Ja.
kommt mir jetzt nicht blöd vor, dass der seine Rolle richtig einzuschätzen weiß und auch einfach selber feststellt, ich werde ja auch Stürmer Nummer 2 erstmal bleiben, weil Terodde im Lauf ist. Weil Terodde Mister zweite Bundesliga ist, weil Terodde sich jetzt auch über die Vorbereitung in diese Position hereingespielt hat, da einfach den besseren Eindruck gemacht hat, weil Terodde noch ein Kapitän ist in der Mannschaft. Und diese ganzen Faktoren, die sieht auch ein Polter und ich glaube, der kann realistischerweise einschätzen, dass er erstmal nur die Joker-Rolle bekommt und wahrscheinlich darauf spekulieren muss, dass entweder Terodde aufhört zu netzen. Oder er sich leider verletzt, dass er dann auch auf einmal wieder Startelf-Einsätze bekommt. Deswegen glaube ich schon, dass er prüft, ob er noch andere Möglichkeiten hat, irgendwo hinzuwechseln, wo er Stürmer Nummer 1 sein kann oder zumindest nochmal mehr Geld verdienen kann oder vielleicht sogar eine Liga höher spielen und da Joker sein kann. Weil Polter ist jetzt auch nicht der Typ, der 5 Jahre in irgendeinem Verein geblieben ist. Der ist schon eher so der Kandidat, der dann zwar, ja, wie war das damals in Bochum, passt wie
Arsch
Deckel
auf
und
einmal
Eimer.
oder so.
Ja, irgendwie sowas und dann war der dann trotzdem, ist er gewechselt. Und ich glaube, der, wenn da ein gutes Angebot, eine gute Möglichkeit ist, würde er jetzt nicht Nein sagen. Ich glaube schon, dass er, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, Darmstadt sucht jetzt einen Stürmer. Ich glaube schon, der wird dahin wechseln,
Kann
wenn
ich
er
mir
die
vorstellen, dass er da jetzt
Möglichkeit.
nicht Nein sagen würde, aber ich glaube nicht, dass er jetzt gerade einen Wechsel forciert. So, weil wie die News auf mich ein bisschen gewirkt haben, ist so, dass wirklich Polter das wirklich forcieren will und weg will. Das kann ich mir halt persönlich nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich sagt, okay, Schalke, tut mir leid, aber als Stürmer Nummer 2 kann ich gar nicht akzeptieren, ich muss hier weg. Aber was das angeht, also klar, ich kann mir auch genauso wie du vorstellen, dass er im Endeffekt wegwechseln wird. Ich sehe aber die Wahrscheinlichkeit dafür jetzt nicht so hoch, dass ich mir jetzt denke, okay, Polter zu 90% weg. Das kann ich mir halt in dem Ausmaß noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, ist vielleicht ein 50-50-Ding, dass es vielleicht noch dazu kommt, vielleicht aber auch nicht.
Nee, das sind ja jetzt erstmal lose Gerüchte, hatten für mich aber auch so Vibes wie beim Salazar. Für mich kommt das so vor, als ob jetzt so sein Berater irgendwie gerade geschickt wird, um da Angebote zu prüfen. Und sobald dann irgendwas mal so intensiver wird, dann kann man hier nochmal drüber sprechen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er nicht abgeneigt ist und dass auch sein Berater sagt, und die einfach den Markt sondieren und schauen, ob da eine Möglichkeit ist. Was ich mir so überlegt habe, ich will mal fragen, wie du das finden würdest oder auch wie die Zuschauer das finden würden. Ich habe mal so geguckt, was für Alternativen es gibt, möglicherweise auch ablösefrei. Und da habe
Also du
ich
würdest auf jeden Fall einen
heute
Ersatz holen oder möglicherweise einen Ersatz
safe,
holen?
safe. Also
Okay.
ich würde das gar nicht so machen wie du, dass man sagt, okay, Karaman, lass mir oder so dann als Sturmspitze spielen,
Oder
weil
top.
sollte Oder top, weil sollte Terodde ausfallen, dann fehlen uns die Tore. Also Gott bewahre, aber wenn er dann auf einmal einen Kreuzbandriss hat und dann, sagen wir mal, nach dem, wann ist die Transferperiode zu Ende? Nach dem 30. August, ne, oder 31.
Ja.
Sagen wir mal im September, kriegt er einen Kreuzbandriss und fällt bis Ende der Saison aus. So, dann musst du ja bis zur Winterpause mit den Stürmern, die du hast, da rumkommen. Und ich bin ganz ehrlich, Karaman und Lazme können da auch spielen und ich habe die auch eben noch gelobt als Außenbahnspieler. Aber ich sehe die nicht in der Mitte mit diesem Torriecher wie einem Terodde, dass da garantiert so viele Tore passieren werden. Und ich sehe auch einen Top, beziehungsweise Top kann das vielleicht mal, aber das ist halt ein Experiment, so zunächst mal. Da würde ich auch erstmal so die Entwicklung in der U23 einfach mal beobachten. Und einen interessanten Namen, den ich so heute gesehen habe, der gerade bei Fortuna Köln im Probetraining ist, der ablösefrei noch zu haben ist, wäre Modest. Der war zwar bei den Zecken ein Jahr, aber der hat ja da nicht gespielt oder hat da irgendwie was gemacht. Der war ja noch zuletzt bei Köln richtig gut. Wäre das nicht, der hat ja auch Zweitliga-Erfahrungen schon öfter mit Köln gespielt. Wäre das nicht so jemand, falls ein Polter geht, den man dann da einfach mal für ein Jahr noch holen könnte, so?
Also klar, Modest hat sicherlich auch noch seine Qualität. Ich weiß erstens nicht, ob das jetzt so gut bei den Fans ankommen würde. Also ob da wirklich gesagt werden würde, ja, okay, war halt ein Jahr bei Dortmund, passt schon. Oder ob das vielleicht auch ein bisschen Unruhe reinbringen könnte, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es am Anfang vor allem nicht so gut ankommen würde. Ansonsten, klar, Qualität wird er bestimmt noch haben. Jetzt im letzten Jahr nicht so viel gezeigt, bei Köln extrem viel Qualität gezeigt, aber da muss man auch sagen, da müssen die Flanken wirklich durchgehend reingeschlagen werden. Wenn Aubameyang bei uns zu dem Zeitpunkt vielleicht auch
Haben wir
verletzt
ja
sein
aber den
sollte.
Ovejan,
Genau,
ne? Der
aber
wäre ja
wenn,
eigentlich
wenn,
statt.
ja, aber wenn er verletzt ist, dann haben wir halt auch ganz schnell wieder ein Problem, weil ansonsten schlägt eigentlich keiner bei uns vernünftige Flanken aktuell. Nur Aujans Freistöße und Flanken sind gut. Ansonsten, Brunner kann keine Flanken, Karaman und Lassme, so gut wie sie beide finden und gerade gelobt haben, Flanken gehören auch nicht wirklich zu ihren Stärken, Karaman vielleicht noch ein bisschen. Aber ja, ansonsten, klar, vom Spielerprofil, wenn du das machen kannst, natürlich Qualität vorhanden, aber ich glaube auch vom Gehalt her würde das eher nicht passen.
Wäre zu teuer wahrscheinlich, ne? Also.
Ja, der wollte ja bei Köln vor einem Jahr noch irgendwie 5 Millionen verdienen oder so. Deswegen kann ich mir das, glaube ich, nicht vorstellen.
Ja, ich habe gedacht, dass der jetzt vielleicht den fetten Vertrag da unterschrieben hatte und jetzt vielleicht mal, oder jetzt auch deswegen ablösefrei gerade ist oder vereinslos ist, weil der halt nicht so die Nachfrage auf dem Markt hat. Ich meine, der ist ja auch, glaube ich, schon 35 oder so.
Ja.
Deswegen, also. Muss man mal gucken, muss man auch erstmal gucken, ob Polter.
Was ich auch glaube, ich glaube, Modest hätte den Anspruch, dann vorderer Rolle zu spielen. Und das würde ja de facto dann im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht passieren. Und
Wäre dann das
deswegen,
Gleiche wie beim Polter,
ja,
ne?
genau.
Ja, schon schwierige Situation so, aber ich fand es halt lustig, weil ich den heute irgendwie den Namen gelesen habe und der stand da bei Fortuna Köln, hält er sich fit. Und ich meine. Ist schon ein interessanter Mann und auch vom Spielerprofil so, wo man sagt, kopfballstark, wär vielleicht gar nicht mal so verkehrt, kennt die zweite Liga, kennt Deutschland. Ja, aber klar, es ist jetzt gerade viel Fantasie. Dann lass uns gerne jetzt zum letzten Thema kommen. Und zwar, wir haben jetzt ein Spiel, Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig.
Für euch sogar heute, weil man muss ja sagen, wir nehmen jetzt hier gerade am Donnerstag auf, wird am Freitag hochgeladen vorm Spiel. Hoffe ich mal, ist Cedric,
Ja,
ne?
klar. Wenn du mir den Part rechtzeitig rüberschickst, dann lade ich das
Da,
noch
also
vor
das habe ich
den.
noch nie zu spät gemacht, das kannst du mir jetzt hier nicht vorhalten.
Nee, aber wird hochgeladen auf jeden Fall.
Genau, also Pokalspiel. Was glaubst du denn, wer spielt? Das ist ja das Thema, was wir jetzt hier hauptsächlich besprechen müssen.
Genau, also wir gehen erstmal, würde ich sagen, jeder unsere Wunschausstellung durch. Lass mal bei dem System von Reis bleiben, wo es ja auch. Denke ich mal, bleiben wird.
Ja.
Vor sind wir uns einig, oder? Beide Müller.
Nee, ich will Langer spielen lassen. Nein,
Langer.
Spaß, natürlich, Müller.
Okay. Das ist klar. Ich denke mal, auch die Viererkette ist schon fast klar. Ovejan fällt aus. Immer, wir spielen mit Brunner. Matriciani wahrscheinlich über links. Und dann Kaminski und Baumgartel als
Genau, ja.
Innenverteidiger. Ja, und jetzt wird es spannend. Wir hatten Probleme mit der Zentralen gehabt. Da muss man mal überlegen, was man macht. Ich habe ja schon einen Vorbericht gemacht, deswegen sage ich mal die drei Spieler in der Mitte. Ich habe Odreaogo als Zehner und Schallenberg und Seguin als Doppel-6, Doppel-8.
Also du hast jetzt Ouédraogo trotzdem aufgestellt, obwohl du eigentlich meinst, du willst ihm eine Pause geben und von der Bank bringen.
Ja. Auch blöd eigentlich, aber ich habe mir so überlegt, gegen Braunschweig wäre vielleicht so seine. Also nur wegen Braunschweig, ne? Wäre das jetzt ein anderer Gegner, hätte ich gesagt, okay, gebe ich dem mal die Pause, aber da wäre mir schon so seine Dribblings und so weiter, würde ich schon gerne ausnutzen wollen, weil ich glaube, dass Braunschweig sehr, sehr sich hinten einigelt und er ist, glaube ich, jemand, der da auf engstem Raum da am besten performt von unseren Offensivspielern.
Aber was das angeht, kann ich mir das auch absolut vorstellen. Und wenn es jetzt danach gehen würde, dass wir jetzt gerade zum Beispiel das Hamburg-Spiel hinter uns hätten, dann würde ich ihn auch auf jeden Fall aufstellen. Da jetzt aber gegen Kaiserslautern natürlich ein bisschen abgefallen ist, jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen Ruhe braucht und nicht so viel spielen sollte, würde ich ihn zur zweiten Halbzeit bringen, die letzten 30 Minuten nochmal reinwerfen, vor allem wenn es eben nicht läuft. Dann kannst du ihn auch schon zur Halbzeit bringen. Aber reingehen würde ich mit Schallenberg, dann auf der 8 Tempelmann und dann davor Drexler, weil ich fand, Tempelmann hat es absolut solide gemacht im letzten Spiel. Kann man auf jeden Fall nochmal spielen lassen. Seguin natürlich auch eine Option. Selbst da, wenn es jetzt nicht Braunschweig wäre, wie du gerade schon gesagt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht Tempelmann und Seguin spielen lässt und die dann einfach, was das Passspiel angeht, natürlich nochmal sicherer wären und auch defensiv nochmal ein bisschen stärker als Drexler sind. Aber da wir jetzt gegen Braunschweig spielen, hoffe ich, dass Drexler da mal einen guten Tag erwischt und da seine Qualitäten ausspielt. Genau, deswegen gehe ich mit Schallenberg, Tempelmann und Drexler.
Mir gefällt, also Tempelmann fand ich auch, hat ein gutes Debüt gemacht, aber mir gefällt diese Kombination aus Tempelmann und Schallenberg bis jetzt noch nicht. Deswegen, also ich habe irgendwie das Gefühl, so in der Kombination von den zwei Spielerntypen, Schallenberg, Seguin in so einer Doppel-6, Doppel-8, finde ich, passt irgendwie, ergänzen sich richtig gut. Ich habe das Gefühl, Tempelmann ist jemand, der so viel zu viel will und da bräuchtest du wirklich so einen Palzer neben ihm, der halt komplett nur dieses Defensivmonster ist.
Palzan ist aber wirklich echt ein Spieler, der uns gerade echt gut tun würde, ja.
Ja. Und ich glaube, bei einem Seguin ist das so, dass der nochmal mehr so ein bisschen Stratege ist, auch ein bisschen tiefer steht, auch generell weniger, sag ich mal, Dribblings nach vorne macht und so untriebig ist, sondern auch viel so die Präsenz und die Position behält. Und dadurch einfach eine Stabilität kommt, das ist so der Gedanke. Weil rein von dem, was man gesehen hat, finde ich, dass Tempelmann für mich auch den besseren Eindruck im Moment macht wie Seguin.
Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, also ich kann deine Entscheidung auch absolut verstehen. Vom Spielerprofil her ist Seguin, glaube ich, die bessere Wahl. Ich habe mich für den entschieden, der mir besser gefallen hat bisher, ja.
Ja, und vorne die Dreierreihe, ich glaube, die ist auch klar, wobei du hast auch Kosuki ins Spiel gebracht. Also ich sag mal, meine Karaman, Terodde und Lassme.
Nee, ist bei mir genau dasselbe. Also auch Karaman über links, Lassme über rechts. Und ich hoffe, dass Kosuki mal seinen Einsatz dann von der Bank bekommen wird, wenn es dann eben vor allem nicht läuft, dass er dann vielleicht nochmal
Ja.
ein bisschen mehr Räume schafft, eine gute Flanke reinbringt, gute Standards vielleicht auch reinbringt, wenn Aurean eben nicht mit dabei ist. Genau, hoffe ich, dass Kosuki da nochmal seinen Einsatz bekommt.
Sehr gut, dann lass uns zum Abschluss noch einen Tipp abgeben jeweils. Fang gerne an.
Oh, das ist wieder schwierig. Ich sage unentschieden dann. Ich sag,
Elfmeterschießen.
wir gewinnen das Spiel mit einem 3 zu 1.
3-1 ist auch auf jeden Fall meine Tendenz, aber ich gehe mit einem 2-0 rein, weil ich
Ja, ist auch ein
einfach,
guter Tipp.
ja, ich sehe einfach Eintracht Braunschweig nicht so offensiv stark. Wobei in einem Pokalspiel ist das immer mal so etwas anders, ne? Da können gerne mal so Tore passieren.
Ich
Und
glaube
wir
schon,
sind
dass da
ja auch
noch
nicht.
irgendwie eins reinkullert. Selbst wenn wir irgendwie 2-0 führen
Ja.
sollten oder so, dann erhöhen die den Druck. Ist ein Pokalspiel, sie müssen all in gehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass wir da nochmal Tor bekommen.
Ja, wir sind ja auch nicht die defensiv stabilste Mannschaft. Wäre aber komisch, wenn wir ausgerechnet gegen Braunschweig dann keine 3 Tore erzielen und dann auf einmal weniger. Von daher macht dein Tipp da auch Sinn mit 3 Toren. Ja, schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare, auch gerne eure Wunschaufstellung. Morgen bin ich live zum Spiel. Schaut gerne rein in den Livestream. Und dann ja, bedanke ich mich, dass du am Start gewesen bist hier bei der Folge. Und ja, ich sehe zu, dass wir den Podcast hier vor Spielbeginn online schalten.
Genau, wenn es
Super.
nicht funktioniert, Cedric ist schuld, weil ich schicke meinen Part sofort raus.
Genau. Okay, dann ja, einen guten Start ins Wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Genau, bis dahin. Guten Start mit einem schönen Schalke-Sieg im Pokal. Genau, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Glück auf.